Wegweiser, der Podcast für moderne Spiritualität. Von Alexander Palke und Manuel Möbius.
Und damit einen wunderschönen guten Morgen, guten Tag, guten Abend und gute Nacht zu einer weiteren Folge Wegweiser, der Wegweiser für Lebensqualität natürlich auch. Und viele reden von Lebensqualität, Work-Life-Balance und was wird da nicht alles erzählt? Wir erzählen euch nicht nur, was Lebensqualität ist, sondern auch, wie man mehr Qualität in sein Leben integrieren kann. Natürlich auch mit dem Wegweiser Praxistipp, den wir heute mit dabei haben und auch, was Lebensqualität eigentlich bedeutet, weil ich weiß, dass es etwas ist, was jeder unterschiedlich wahrnimmt. Für den einen ist Lebensqualität ein toller Job, für den anderen ist es auf der Parkbank zu sitzen und einfach mal die Natur zu genießen, für den nächsten ist es ein schnelles Auto zu haben und mal mit 280 km/h über die Autobahn zu düsen. Also wir werden in die einzelnen Bereiche reingehen und wir werden schauen, wie du deine Qualität heute und für immer erhöhen kannst. Das mache ich aber nicht alleine, sondern da habe ich einen wunderbaren Kollegen bei mir, meinen lieben Alexander Palke in Stuttgart. Ich grüße dich, mein Lieber.
Oh ja, ich grüße dich auch, mein Lieber. Oh, das ist es. Und ich kann auf jeden Fall sagen, die Lebensqualität ist etwas sehr Wichtiges, denn umso besser wir das Leben leben, und das ist eine sehr spirituelle Aussage, aber umso besser wird dann auch das Sterben. Das klingt total komisch, aber es ist tatsächlich so, Leben und Tod hängen in der spirituellen Philosophie zusammen. Und es ist auch schon von einigen buddhistischen Lehrern, Meistern oder auch von Weisen gesagt worden, umso besser ihr euer Leben lebt, umso besser ist nachher auch euer Sterben und auch euer Leben im Jenseits. Wer sich hier nur abrackert und abhetzt und das Leben nicht genießt, der kommt eben auch sehr, sehr abgehetzt irgendwo, irgendwann mal da drüben an. Und deswegen schauen wir auf die Zeit des Lebens, auf die Zeit vor dem Tod, auf das Leben vor dem Tod sozusagen. Und es gibt ja auch diese sarkastischen Sprüche, wenn Menschen eben vom Leben nach dem Tod sprechen, dass dann auch viele andere wiederum sagen, ja, aber manche von euch leben ja nicht mal vor dem Tod. Also wie wollen sie denn dann von einem Leben nach dem Tod sprechen? Also das Leben vor dem Tod, um das geht es jetzt hier heute, nämlich um die Lebensqualität. Das heißt, die Zeit, in der wir hier sein dürfen, als Gnade, als Segen, als Dankbarkeit auch zu empfangen und Qualität reinzubringen und nicht nur Quantität, also nicht nur möglichst viel in sehr kurzer Zeit irgendwie hinter sich zu bringen, sondern die Zeit zu genießen. Und es gibt auch wissenschaftliche Erkenntnisse, da haben wir auch natürlich reingeschaut. Was meint man überhaupt mit Lebensqualität? Ja, man bezeichnet, wie gut Menschen ihr Leben objektiv, aber auch vor allem subjektiv erleben. Naja, objektiv ist eine Größe, die interessant ist, aber subjektiv ist eben, wie es der Einzelne eben erlebt. Und es geht da weniger um äußere Lebensbedingungen, das kann man sich denken, sondern eher darum, wie zufrieden jemand mit seinem Leben eben ist. Also wie gut ist mein Leben und wie fühlt es sich für mich an? Und da gibt es ganz zentrale Bestandteile, nämlich die materiellen Lebensbedingungen. Sie gehören natürlich trotzdem dazu, auch wenn sie jetzt nicht primär und alleine sozusagen gelten, aber trotzdem das Einkommen, die Wohnung, die Arbeit, die finanzielle Sicherheit ist auf jeden Fall ein Aspekt. Die Gesundheit natürlich auch, ganz klar, körperliches und psychisches Wohlbefinden. Auch der Zugang zu medizinischer Versorgung spielt eine Rolle für Lebensqualität, zumindest mal für die objektive. Dann auch soziale Beziehungen wie Familie, Freundschaften, Zugehörigkeit und Unterstützung. Selbstbestimmung und Sinn im Leben. Also Sinn nicht nur im Sinne von einer philosophischen Frage, sondern auch der Frage, was gibt mir im Leben ein Gefühl von Sinn? Dazu gehört die Freiheit, eigene Entscheidungen zu treffen, aber auch das Gefühl, dass das Leben Bedeutung hat oder das, was ich tue, Bedeutung hat in meinem Alltag. Sicherheit und Umwelt gehören natürlich dazu, die persönliche Sicherheit, aber auch die saubere Umwelt und auch das ruhige Wohnumfeld. Bildung und Teilhabe, also Lernmöglichkeiten, kulturelle Angebote, gesellschaftliche Mitwirkung, subjektives Wohlbefinden wie Zufriedenheit, Glück und emotionale Balance. Wo liegt jetzt der Unterschied in der objektiven Betrachtung von Lebensqualität und der subjektiven Betrachtung? Also objektiv gibt es ein paar messbare Faktoren, das liest man auch immer wieder mal in der Zeitung, das sind dann so Statistiken der Lebensqualität. Da guckt man natürlich wirklich mehr nach Einkommen, Lebenserwartung, Wohnraum, Zugang zu medizinischer Versorgung. Wie gesagt, also man guckt eben, hat ein Volk, eine Nation, eine Stadt, eine Region eben diese Rahmenbedingungen für eine objektiv gute Lebensqualität, objektiv gute Rahmenbedingungen. Das ist das eine. Und wir wissen, dass es viele Länder auf der Welt gibt, die es eben nicht haben. Da fehlt medizinische Versorgung, da fehlt der Zugang zu Wasser, da fehlt der Zugang zu Wohnraum oder überhaupt zum Wohnen oder auch der Zugang zu Bildung. Das gibt es. Das wäre eine objektiv gemessen niedrigere Lebensqualität. Aber es gibt eben auch die subjektive Lebensqualität und das ist eine ganz persönliche Bewertung. Bin ich zufrieden und glücklich? Also es gibt Menschen, die in sehr einfachen Verhältnissen tatsächlich Glück ausstrahlen und die es schaffen, sich von ihrer vielleicht objektiv weniger guten Lebensqualität, die jetzt politisch oder gesellschaftlich geboten ist in der Region, in der sie leben, die es schaffen, sich dort sogar ein Stück weit unabhängig zu machen, was ihr ganz persönliches Glück betrifft. Zwei Menschen können also unter gleichen Bedingungen leben und trotzdem eine sehr unterschiedliche Lebensqualität empfinden. Das kann jeder merken, wenn wir in guten Bedingungen leben, gutes Einkommen, gute Wohnung, Arbeit, finanzielle Sicherheit ist alles da. Und trotzdem hat jemand zum Beispiel Depressionen oder es geht ihm schlecht. Oder er ist sehr, sehr unzufrieden mit seinem Leben, sehr frustriert, obwohl er objektiv eben tatsächlich in guten Bedingungen lebt. Umgekehrt, wie ich es gerade schon angedeutet habe, kann jemand in sehr armen Verhältnissen leben, vielleicht sogar ganz grundlegende Dinge nicht haben und trotzdem Glück empfinden. Wie ist das möglich? Ja, das ist die Frage, der wir heute natürlich auch noch aus spiritueller Sicht etwas mehr Raum geben wollen. Auf jeden Fall kann man zusammenfassen, wenn man Lebensqualität objektiv und subjektiv betrachtet, dass es immer das Zusammenspiel aus Leben, Lebensumständen und persönlichem Erleben ist. Was können wir tun? Und das ist jetzt eine Frage, die wir uns hier stellen aus spiritueller Sicht natürlich, um mehr Lebensqualität zu erlangen. Und da gibt es die Erkenntnis, dass mehr Lebensqualität eben sehr selten entsteht durch einen großen Umbruch, sondern durch viele kleine, bewusste Stellschrauben, die wir drehen können. Wir haben ein paar für euch zusammengestellt, ganz praxisnah, dass jeder so für sich umsetzen kann, natürlich auch nach Lebensbereichen gegliedert. Und das sind Erfahrungswerte, die sich tatsächlich für sehr viele Menschen schon bewährt haben. Einmal natürlich gehört beim Thema Körper und Gesundheit die regelmäßige Bewegung dazu. Nicht perfekt, sondern konstant. Hauptsache sich immer wieder bewegen. Spaziergänge gehören dazu, aber auch Radfahren und Dehnen. Auch Schlaf ernst zu nehmen. Ja, also wenn viele immer sagen, naja, schlafen ist mir nicht so wichtig, denn das ist ja, sonst verschlafe ich ja mein halbes Leben und so weiter. Oder Schlaf ist mir egal, weil da schlafe ich ja eh. Nein, Schlaf, das ist genauso wie der Zusammenhang zwischen Leben und Tod. Der Zusammenhang zwischen Schlafen und Wachen besteht auch. Wenn ich mich für eine gute Schlafqualität entscheide, gutes Bett, guter Schlafplatz, wenn es mir möglich ist, oder eben auch die Art und Weise, wie ich schlafe, dass ich genug schlafe und so weiter, dann ist das auf der anderen Seite für mein Wachbewusstsein auch positiv. Das ist genauso wie wenn die Buddhisten sagen, wenn du gut lebst, stirbst du auch gut. Ja, und darum geht's. Also Schlaf ernst nehmen. Feste Zeiten, Bildschirme abends zum Beispiel reduzieren wäre dafür gut. Und auch morgens nach dem Aufwachen, ich habe das auch mal ausprobiert, die erste Stunde des Tages ohne Smartphone zu verbringen, habt ihr einen unglaublich klaren Kopf und ist, man ist weniger gestresst. Das ist tatsächlich so, dass man erstmal, dass man nicht gleich das, den Kopf flutet mit tausend Informationen, Bildern, wie auch immer. Das kann man auch so für sich. Und das sollte man auch abends, die letzte Stunde vorm Schlafen gehen, die erste Stunde, sich nicht total zu berieseln. Eine Möglichkeit. Also, achtsam essen. Weniger nebenbei, aber dafür, wenn ich esse, mehr bewusst essen. Schon kleine Verbesserungen wirken oft überproportional stark auf die Lebensqualität. Dann haben wir das psychische Wohlbefinden. Stress reduzieren und nicht nur aushalten, also bewusste Pausen machen, Grenzen setzen, Nein sagen lernen, aber auch Dankbarkeit trainieren. Zum Beispiel täglich 3 Dinge notieren, die gut waren. Ja? Und wenn du sagst, in meinem Leben ist nichts gut, dann erinnere ich immer gerne an den Wasserhahn, aus dem Wasser kam. Das ist nicht selbstverständlich, das ist etwas, wofür wir dankbar sein können. Wir denken, es wäre selbstverständlich, aber wenn du dir mal umschaust, dass es in einigen Ländern eben nicht passiert, dann weißt du, dass das eine Sache ist, für die du dankbar sein kannst. Also jeder findet irgendwas. 3 Dinge täglich, weil die Dankbarkeit programmiert unser Gehirn und auch unser Unterbewusstsein auf Glück. Wenn wir dankbar sind, dann sind wir zufrieden und glücklich. Und wenn wir die Dinge für selbstverständlich sehen, dann stumpfen wir irgendwann ab. Vergleiche reduzieren, ganz wichtig, besonders in sozialen Medien, sehr gefährlich. Oh, der hat den Urlaub und ich nicht. Der kann sich ein neues Auto leisten und ich nicht. Ach, der hat jetzt hier gute Freunde gefunden, hat einen lustigen Abend und ich nicht. Vorsicht, weil es ist so, dass in den sozialen Medien meistens einfach irgendetwas herausgestellt wird, was ein wie eine Fotografie ist, eine Momentaufnahme, eine Darstellung, aber nichts darüber aussagt, dass dieser Mensch wirklich glücklicher ist als du. Vorsicht vor solchen Vergleichen. Sollte man nie machen. Es ist immer besser zu sagen, ich möchte mit niemandem tauschen und ich bin mir selbst einfach am nächsten. Beziehungen und Gemeinschaft, da ist es auch wichtig. Zeit investieren in Menschen, bei denen man selbst sein darf. Also du brauchst keine Freunde, die dich ständig ändern wollen oder dich verbiegen wollen. Menschen, bei denen du selbst sein kannst und die dich nehmen, wie du bist. Wenn es wenige sind, ist es besser, wenn du viele Freunde hast, die aber irgendwie an dir rumnörgeln. Gespräche vertiefen, statt nur Kontakt zu halten, um irgendwie Kontakt zu halten. Geben, statt nur konsumieren. Helfen, zuhören und sich einbringen. Ja, das ist wichtig. Und auch beim Thema Sinn und Selbstbestimmung können wir Stellschrauben drehen. Sich nämlich fragen, was ist mir wirklich wichtig? Also die eigenen Werte im Leben auch klären. Was ist mir wichtig? Welche Werte habe ich und wofür möchte ich auch einstehen? Eigenen Einflussraum nutzen, um kleine Entscheidungen bewusst zu treffen. Nicht die Nachrichten schauen und zu sagen, um Gottes Willen, bei der Weltlage, ich kann ja eh nichts machen, ich kann ja eh nichts beeinflussen, sondern im eigenen Leben schauen, wo kann ich kleine Akzente setzen, um meine Werte zu vertreten. Tätigkeiten suchen, die Sinn stiften. Arbeit, Ehrenamt, Kreatives. Den Alltag bewusst gestalten, entrümpeln. Habt ihr schon mal erlebt, wie sich befreit anfühlt, sich von Dingen zu trennen oder alte Dinge wegzuwerfen? Ich hoffe natürlich, ihr seid jetzt nicht direkt gerade ein Messi, aber normalerweise ist das wirklich befreiend. Materiell, aber auch mental. Also ich habe mich auch schon, nachdem ich mich von alten Schrott gelöst habe, auch schon befreit gefühlt in meiner Seele, mental. Es macht was mit uns. Oder auch beim Reinigen, wenn wir zum Beispiel die Wohnung putzen. Wir putzen oder reinigen auch immer die Seele mit. Das gibt uns ein gutes Gefühl nachher. Oder wenn wir uns von altem Ballast trennen. Weniger Besitz kann glücklich machen. Weniger Verpflichtungen mit sich bringen. Ja? Habe ich 100 Wohnungen, habe ich auch 100 Verpflichtungen, die mich auch stressen können. Ja? Muss ja alles verwaltet werden. Gibt ja überall mal Beschwerden, Reparaturen, dies, das. Also das ist viel auch Last unter Umständen, wenn man viel besitzt. Und das meine ich jetzt nicht wertend, ne? Aber es ist einfach nur so mal so Dinge, über die man mal nachdenken kann, einfach so oder für sich reflektieren. Rituale schaffen, Morgenroutine, Wochenabschluss, kleine Highlights. Also was ist morgens? Was mache ich zuerst? Was gibt mir erstmal Freude, gutes Gefühl? Ist das Musik? Ist das Sport? Ist das eine kleine Bewegung? Mit was beginne ich den Tag? Womit kann ich die Woche abschließen? Wie kann ich mir kleinere Highlights im Tag setzen? Ja, das sind so die Dopamin-Kicks, ne? So kleine Ziele. Wow, habe ich wieder geschafft. Ja, super, toll, klasse. Ja, sowas. Das ist auf jeden Fall hilfreich. Und Zeit nicht nur effizient, sondern eben auch lebenswert nutzen. Und auch Dinge akzeptieren, wie sie sind. Gewisse Dinge kann ich nicht ändern. Das anzunehmen, kann uns auch viel Stress ersparen. Akzeptieren, dass nie alles optimierbar ist. Den Fokus von was fehlt auf was trägt mich verschieben. Schwierigkeiten als Teil des Lebens, nicht als persönliches Scheitern sehen. Ja, Manuel, was steht denn unserer Lebensqualität meistens im Weg und wie kann jeder für sich ganz persönlich herausfinden, was ihm denn jetzt hilft?
Das ist eine sehr starke Frage und es ist oft ein Trugschluss, dass wir denken, dass Lebensqualität an zu wenigen Möglichkeiten scheitert, sondern es hat oft mit unsichtbaren Hindernissen zu tun. Und deswegen gibt es zwei Themen, die uns begleiten. Einmal sind es ganz typische Blockaden und das andere ist natürlich die Frage, die man sich stellen soll, wie kann man die eigenen typischen Blockaden in sich denn ganz persönlich erkennen. Ja, was unserem Lebensweg oder unserer Lebensqualität sehr häufig im Weg steht, das ist halt immer unsere Gewohnheit, unsere Komfortzone und auch die Momente, wo wir als Autopilot agieren, denn wir leben das Leben im Funktionieren statt im Erleben. Und das kann dazu führen, dass wir uns auch mit Dauerbeschäftigung einhergeben oder zufrieden geben, ohne dass wir echte Pausen machen und dass wir reagieren auf Dinge, die dann wirklich notwendig sind, statt uns bewusst für etwas zu entscheiden. Und das Problem ist nicht der Stress selbst, sondern dass er als normal wahrgenommen wird. Innere Antreiber und Glaubenssätze sind auch gerne Blockaden, denn wenn man sich jetzt sagt, ich muss leisten, um wertvoll zu sein, oder erst wenn ich das erreicht habe, dann darf ich zufrieden sein, oder man sagt sich, andere schaffen das auch, also darf ich mich nicht beschweren. Ja, diese Sätze, die laufen oft leise im Hintergrund und kosten sehr viel Energie. Auch der Dauervergleich und die Reizüberflutung durch soziale Medien, dass man dann das Gefühl hat, man hat selbst irgendwelche Mängel. Die ständige Erreichbarkeit, die also uns an der Erholung hindert oder auch, dass wir einfach zu viele Möglichkeiten haben, dass wir müde werden zu entscheiden. Und hier ist ganz klar, mehr Information bedeutet nicht mehr Orientierung. Und das ist ganz klar, also wir sehen es ja, früher hat man Fernsehen gehabt mit 3 Fernsehprogrammen und selbst da haben Leute schon gesagt, Mensch, ich kann doch nur ein Programm gucken, wozu brauche ich denn 3 Programme? Da war man schon teilweise überflutet und jetzt hat man nicht nur das Fernsehen, sondern auch soziale Medien, man hat YouTube, man hat so viele Möglichkeiten, wo man bis zum Tod durchgehend gucken kann. Man hat nicht mal dann 5%, nicht mal 0,5% des Ganzen konsumiert, was dort angeboten wird. Ungesunde Beziehungen und Grenzen, die helfen uns natürlich auch nicht weiter, wenn wir mit Menschen zu tun haben, die uns Energie ziehen, statt sie uns zu geben. Auch die Angst vor Konflikten, dass man also seine eigenen Bedürfnisse zurückstellt, das ist auch ein großes Problem. Und wenn man sich anpasst, statt einfach die Harmonie lebt, dann leidet die Lebensqualität oft daran, dass man an Punkte kommt, wo man Grenzen fühlt. Und unklare Werte sowie fremde Ziele, das ist, glaube ich, eins der größten Probleme. Also wenn man gar keine Orientierung hat, sondern wenn man Ziele übernimmt von Familie, Gesellschaft oder auch ein Statusdenken hat. Erfolg ohne Erfüllung hat. Also man ist zum Beispiel erfolgreich als Versicherungsvertreter, hat er die meisten Abschlüsse gemacht, aber hat so das Gefühl, dass das, was man da macht, das ist nicht sinnvoll. Oder man tut viele andere Dinge, die einfach für einen wenig Sinn machen. Dann kann man sehr erfolgreich sein und sich trotzdem innerlich leer fühlen. Und genauer zu dem Thema habe ich mir einige Videos letztens reingezogen, weil es doch sehr spannend ist, wenn man sich Menschen anschaut, die, wo man von außen sagen würde, die haben alles in ihrem Leben erreicht, aber sind dann im Hotel in einem leeren Zimmer und denken darüber nach, sich das Leben zu nehmen, weil sie irgendwie schwerst depressiv sind. Das passiert sehr, sehr oft, wo andere sagen, Mensch, ich wäre dankbar, wenn ich so gut singen oder so gut irgendwas anderes könnte. Aber das hat dann damit zu tun, dass man etwas tut, was wenig Sinn macht. Und ich erinnere mich immer noch an eine Situation. Ich muss es jetzt ein bisschen verschlüsseln, damit die Person sich nicht wiedererkennt. Ich hatte ja früher eine Druckerei und ich hatte jemanden, der in meine Druckerei kam, der war selbst Zahnarzt. Der wurde aber zu seinem Glück als Zahnarzt von seinen Eltern so ein bisschen gezwungen. Du musst Medizin studieren, damit du was wirst. Der war auch sehr erfolgreicher Zahnarzt, aber der persönlich meinte, er wäre hier viel glücklicher, wenn er hier in der Druckerei arbeiten könnte, was stupide Arbeit war, muss ich ehrlicherweise sagen, und jetzt auch nicht unbedingt sehr aufschlussreich, würde lieber das machen, als Zahnarzt zu arbeiten. Das fand ich eine sehr krasse Erfahrung in dem Moment, wo ich es auch nicht so richtig nachvollziehen konnte. Aber jetzt mit dem Wissen, was man ja spirituell dazu lernt, weiß man einfach, es gibt Dinge, die mögen für den anderen stupide sein, die machen aber einer anderen Person sehr viel Spaß und umgekehrt. Ja, und der hat halt den Traum seiner Eltern leben müssen und das war für ihn ein aufobtruiertes Leben, was ihm nicht gefiel. So, aber jetzt gucken wir mal genau rein, wie kann man denn persönlich herausfinden, was einen denn hindert. Es geht jetzt weniger darum, das Ganze zu analysieren, aber mehr ja um eine ehrliche Selbstbeobachtung. So, und die erste Frage, die man sich stellen kann oder auch stellen sollte, ist die sogenannte Energiefrage. Also, eine Woche lang sich notieren, am besten jeden Tag, was gibt mir Energie und der Gegenpol, was raubt mir Energie. Und die Lebensenergie, die zeigt sich fast immer im Energiehaushalt. Dann gibt es die sogenannte Sonntagnachmittag-Frage. Wenn ich an die kommende Woche denke, worauf freue ich mich wirklich? Kommt da spontan gar nichts oder eher eine Erleichterung, wenn etwas ausfällt? Das ist auch ein ganz wichtiger, ehrlicher Indikator. Dann Körpersignale ernst nehmen, ob man Verspannung, Erschöpfung, Gereiztheit hat, Schlafprobleme ohne klare Ursache. Der Körper meldet nämlich oft früher, was der Kopf ignoriert. Dann geht es um eine Ehrlichkeitsübung, die sollte man schriftlich machen. Und zwar sollte man folgenden Satz ehrlich vervollständigen. Wenn ich ganz ehrlich bin, dann Punkt, Punkt, Punkt. So, und das ohne Schönreden, ohne Lösung, einfach nur die Wahrheit hinschreiben. Dann gibt es einen Werteabgleich. Frage dich, wofür stehe ich wirklich und lebt mein Alltag das wider? Also dauerhafte Unzufriedenheit entsteht nämlich oft durch Wertekonflikte, nicht durch äußere Umstände. Also stell dir vor, du bist ein Banker, arbeitest bei einer Bank, wo 70-Jährigen immer noch irgendwelche Bausparverträge angedreht werden. Ja, das gibt es, habe ich oft gehört. Ist das für dich in Ordnung? Kannst du doch in den Spiegel schauen oder hast du das Gefühl, um Gottes Willen, ich muss hier ein Ende setzen? Ein ganz wichtiger Punkt kommt halt auch noch mit dazu, denn Lebensqualität sinkt dort, wo wir uns selbst dauerhaft übergehen. Und das nicht aus Schwäche, sondern aus Anpassung oder Angst bzw. Gewohnheit. Und der erste Schritt ist nicht Veränderung, sondern Klarheit. Denn Klarheit entsteht durch Hinsehen und nicht durch Optimieren. Ja, also da sieht man schon, es gibt sehr viele Punkte, die uns im Leben immer wieder im Weg stehen. Und natürlich fragt man sich, wie wirkt sich denn das Thema Lebensqualität im Kontext zu Beziehungen, Beruf und auch Finanzen aus? Lebensqualität, die zeigt sich besonders deutlich in Beziehungen, Beruf und Finanzen, weil diese drei Bereiche fast unseren gesamten Alltag prägen. Und sie wirken nicht getrennt, sondern verstärken sich gegenseitig. Im Guten wie auch im Belastenden. Und ich zeige dir erstmal die Zusammenhänge, denn die typischen Stolpersteine, die kommen dann auch noch mit hinein. Und zum Schluss gibt es dann eine einfache Selbsteinordnung. Also, Beziehungen. Der stärkste Hebel für Lebensqualität. Positive Wirkung. Gefühl von Zugehörigkeit und Sicherheit, emotionale Unterstützung in Krisen und auch Spiegel für Identität, also ich werde gesehen. Wann wirken Beziehungen belastend? Wenn dauerhafte Konflikte oder unausgemachte Spannungen dort hineinkommen, Ungleichgewicht von Geben und Nehmen oder eine Angst vor Verlust bzw. Selbstleugnung entsteht, dann ist ganz wichtig, als Faustregel, Beziehungen erhöhen Lebensqualität, wenn man sich ehrlich zeigen darf, und senken sie, wenn man sich dauerhaft anpasst. Also in den Beziehungen heißt es einfach, seine eigene Stabilität zu leben, sein eigenes Ich und sich nicht anzupassen. Im Bereich Beruf, da hat man oft Sinn, Struktur und Selbstwert, was man damit verknüpft. Und die positive Wirkung entsteht, wenn man Sinn und Wirksamkeit hat. Also wenn man das Gefühl hat, ich trage etwas bei. Wenn die Tagesstruktur stimmt und die soziale Einbindung und auch wenn man materiell abgesichert ist. Belastend wirkt das Ganze, wenn es in einen Dauerstress oder fehlender Wertschätzung ausartet, wenn man gegen die eigenen Werte arbeitet und sich nicht über seine Werte, sondern über Leistung identifiziert. Dann ist die Kernfrage, ermöglicht mir mein Beruf ein gutes Leben oder verbraucht er es? Und nicht der Jobtitel entscheidet, sondern Autonomie, Anerkennung und Vereinbarkeit mit dem eigenen Leben. Bei den Finanzen, da heißt es Sicherheit statt Luxus, denn eine positive Wirkung hat eine grundlegende Sicherheit und Freiheit. Die Wahlmöglichkeiten, Zeit, Wohnen und Gesundheit und die Reduktion von Existenzangst. Belastend wirken ständige Geldsorgen, die dann in chronischen Stress ausarten können, Statusdenken und Vergleich bzw. Abhängigkeit von Einkommen um jeden Preis. Und Studien zeigen, mehr Geld steigert Lebensqualität bis zur Existenzsicherung stark. Danach aber nur noch begrenzt, denn Sicherheit wirkt stärker als Konsum. Und das Zusammenspiel von allem, was ja wirklich entscheidend ist, ist, dass diese drei Bereiche sich gegenseitig beeinflussen. Also ein schlechter Job heißt weniger Energie für Beziehungen. Finanzdruck heißt Abhängigkeit im Beruf oder in Partnerschaften. Belastende Beziehungen wirken oft zu einem Leistungsabfall und innerer Unruhe. Und Lebensqualität leidet meist nicht an einem Bereich allein, sondern an einem Ungleichgewicht. So, und eine ehrliche, ganz persönliche Standortbestimmung, wenn man jetzt auf einer Skala jeden Bereich von 1 bis 10 zuordnet oder von 0 bis 10 sogar, also das heißt 0 ist schlecht, 10 ist gut, wie würdest du denn dann deine persönlichen Beziehungen einsortieren von 0 bis 10? Deinen Beruf und deine Finanzen. Trag das mal für dich ganz persönlich ein und dann frage dich, wo verliere ich aktuell am meisten Energie und wo hätte ich denn eine kleine Veränderung mit einer großen Wirkung? Und Lebensqualität, die verändert und verbessert sich oft dort, wo der größte innere Widerstand sitzt und nicht dort, wo es am leichtesten wäre. Also da, wo es am kompliziertesten ist, wenn man dort die Stellschraube ansetzt, dann funktioniert das meistens sehr gut. So, aber jetzt, mein lieber Alex, frage ich dich mal, welche Rolle spielen denn Spiritualität und Religion im Zusammenhang mit Lebensqualität? Und gibt es dazu irgendwelche Studien oder Erkenntnisse?
Ja, das ist auf jeden Fall schon gründlich auch untersucht worden, muss man dazu sagen. Da haben sich also doch schon einige Leute auch damit beschäftigt. Und das ist auch eine für unseren Podcast natürlich auch ganz entscheidende Frage. Also, es ist folgendermaßen, natürlich gehört beides zur Lebensqualität in irgendeiner Weise dazu, sowohl auf emotionaler als auch auf sozialer und psychologischer Ebene. Es gibt eine umfangreiche Forschung, die auch methodisch sehr herausfordernd ist, da Spiritualität und Lebensqualität natürlich sehr breit gefasste Konzepte sind. Aber grundlegend wird Spiritualität auch zum Teil religiös verstanden, zum Beispiel der Glaube an Gott oder eine höhere Macht. Und das ist eben auch in der Religion Sinn, Verbundenheit und innere Ruhe so, die kann gleichzeitig auch spirituell sein. Und beides, spirituelle oder auch religiöse Erfahrungen, sind natürlich hier sehr, sehr entscheidend, wenn es darum geht, wie man sich fühlt im Leben. Die Forschungsergebnisse haben also die Zusammenhänge folgendermaßen zutage gefördert. Viele Studien zeigen, dass höhere Spiritualität bzw. Religiosität tatsächlich mit einer besseren Lebensqualität einhergeht, vor allem in den Bereichen psychischen Wohlbefindens, sozialen Beziehungen und auch umweltbezogene Lebensqualität. Spiritualität kann helfen, Sinn und Zweck zu erleben, ein Faktor, der stark mit psychischer Lebensqualität verknüpft ist. Spirituelle religiöse Praktiken, zum Beispiel Gebet, Meditation, aber auch die Geborgenheit in Gemeinschaften, sind oft mit einem besseren Umgang mit Belastungen und weniger psychischem Stress verbunden. Da fällt mir auch meine Oma ein, die, wenn sie Rosenkranz gebetet hat, das wie eine Art Therapie oder Meditation verstanden hat oder erlebt hat, weil es ihr danach besser ging. Oder auch der Gang in die Kirche eine Beruhigung, ein Trost war. Und so ist das sicherlich zu verstehen. Dann natürlich gibt es bei Gesundheit oder Krisensituationen auch Zusammenhänge, zum Beispiel bei ernsten Krankheiten. Ja, das wird gebetet, es wird eine Kerze angezündet, es wird eben an eine spirituelle Kraft geglaubt oder auch daran, dass eben der Glaube Berge versetzen kann. An dieser Erkenntnis ist ja viel dran, wenn jemand krank ist, und das kann auch Lebensqualität erhöhen. Als Ergänzung zu medizinischen Maßnahmen, eben auch der Glaube daran oder die innere Einstellung, dass das eben auch hier sehr stark die Lebensqualität verbessert. Die Spiritualität hilft auch dabei, weniger Angst zu haben, weniger depressive Symptome und natürlich eine damit wiederum verbundene höhere Lebensqualität zu erleben. Die Zugehörigkeit zu religiösen Gemeinschaften kann soziale Netzwerke stärken, was sich positiv auf Lebensqualität auswirkt. Ja, und da gibt es aber trotzdem auch Schattenseiten und natürlich auch unterschiedliche Wirkungen, die je nach persönlicher Erfahrung variieren können. Also spirituelle oder religiöse Erfahrungen sind natürlich nicht immer förderlich. In manchen Fällen, zum Beispiel bei negativen Glaubenserfahrungen, Schuldgefühlen oder dem Gefühl göttlicher Strafe, können sie auch mit geringem Sinn oder mit psychischem Leiden verbunden sein. Die Stärke und Art des Zusammenhangs kann je nach Kultur, Altersgruppe und auch individuellen Überzeugungen variieren. Es gibt ein paar Erklärungsmodelle aus der Forschung. Und die haben wir uns auch hier mal einfach mal etwas genauer angeschaut. Einmal zum Thema Bedeutung und Sinn. Also Spiritualität hilft vielen Menschen, eine größere Bedeutung ihres Lebens zu finden. Ein zentraler Bestandteil dessen, was Lebensqualität letztlich ausmacht. Religiöse Gruppen bieten oft Gemeinschaft, Unterstützung und Rituale, die soziale Lebensqualität stärken. Spiritualität kann als Coping-Resource dienen, also bei Stress, Krankheit oder Lebenskrisen hilft sie, Ruhe, Hoffnung und Akzeptanz zu fördern. Worum es in diesen Studien genau geht, ist zusammengefasst folgendermaßen zu sagen: einmal die spirituelle Gesundheit mit dem inneren Frieden und auch der Verbundenheit, aber auch die Religiosität, zum Beispiel die Teilnahme an Gottesdiensten oder am Gebet, aber auch generell die Lebensqualität körperlich, psychisch und sozial. Das sind die Themen, die sich da eben ganz bewusst eben auch angeschaut wurden. Mehrere dieser Forschungsarbeiten deuten eben darauf tatsächlich hin, dass höhere und spirituelle Orientierung mehr Lebensqualität bringt. Aber natürlich nicht zwingend in jeder Person oder jeder Lebenslage, das ist klar. Also für viele Menschen kann es aber eben psychische Ressourcen stärken und wir erfahren ganz viel von dieser sozialen Unterstützung auch in spirituellen Gruppen. Man kann mit Stress und Krisen besser umgehen. Doch es ist natürlich immer abzuwägen, ob es eben auch säkulare Werte manchmal sein können, die Menschen soziale Nähe vermitteln, persönliche Ziele oder professionelle Unterstützung, dass die dann stärker relevant sind im Sinne einer klassischen Psychotherapie oder eben einer säkulär geprägten Medizinlandschaft. Ja, und was sieht jetzt die Wissenschaft als Schlüssel für mehr Lebensqualität? Mal ganz unabhängig von der Spiritualität, auch spannend. Die Wissenschaft hat auch nicht den einen Schlüssel gefunden. Dennoch gibt es robuste und gut belegbare Wirkfaktoren, die sich über viele Disziplinen hinweg immer wieder bestätigen. Also die Psychologie, die Soziologie, die Medizin und die Ökonomie werden hier mit einbezogen. Lebensqualität entsteht dort, wo Grundbedürfnisse erfüllt sind und Menschen ihr Leben als sinnvoll, selbstbestimmt und verbunden erleben. Und das kann sich jeder von uns mal persönlich fragen. Sind Grundbedürfnisse erfüllt? Ja, und wenn nein, was wäre vielleicht zu tun, um sie zu erfüllen? Und dann natürlich erlebe ich mein Leben als sinnvoll, selbstbestimmt und verbunden. Wir haben noch ein paar zentrale Schlüssel zusammengetragen, auf die sich die Forschung weitgehend einigt. Einmal gute soziale Bindungen, der stärkste Faktor. Im Übrigen, da fängt das Leben schon an, wenn du Kinder hast oder ein Kind noch klein ist. Es fängt hier eben an, die guten sozialen Beziehungen sind wirklich ein sehr wichtiger Faktor, schon in der Familie oder von der Mutter zum Kind. Das prägt schon das ganze Leben. Weil da die Grundlage gelegt wird. Qualitativ gute Beziehungen sind nämlich der verlässlichste Prädikator für Lebenszufriedenheit, psychische Gesundheit und sogar Lebenserwartung. Dazu gehören Nähe, Vertrauen und Zugehörigkeit. Verlässliche Unterstützung. Wenige, aber echte Beziehungen sind wirksamer als viele oberflächliche. Nicht Einsamkeit per se schadet, sondern das Gefühl, nicht wirklich verbunden zu sein. Ja, deswegen, ich habe auch schon Menschen gekannt, die ganz alleine wohnen, gelebt haben und sich trotzdem nicht einsam gefühlt haben. Aber sie hatten eine Verbundenheit mit etwas, entweder ins soziale Leben oder mit der Spiritualität oder eine Verbundenheit mit dem Sinn von etwas, das sie taten. Dann ist auch keine Einsamkeit da. Ne? Aber das braucht es auf jeden Fall. Wir sind soziale Wesen. So, Sinn und Bedeutung im Leben ist auch wichtig, hat auch die Wissenschaft rausgefunden. Menschen mit einem echten Lebenssinn berichten eine höhere Lebenszufriedenheit, eine bessere Stressbewältigung und mehr psychische Stabilität. Und das kann entstehen durch Arbeit mit Bedeutung, Verantwortung für andere Werte, Spiritualität und Engagement und natürlich auch eine persönliche Entwicklung, auch Lernen, Weiterbildung in Bereichen, die mich wirklich interessieren. Weiß auch die Glücksforschung, etwas zu lernen oder mich weiterzubilden in einem Bereich, der mich nicht interessiert und langweilig ist oder mich anstrengt und mir keine Freude macht, das macht keinen Sinn. Also immer bitte achtet darauf, macht etwas, was euch interessiert. Und Sinn puffert auch Leid. Also selbst schwierige Lebensumstände werden subjektiv besser ertragen, wenn sie als bedeutungsvoll erlebt werden. Ja, und dann ist noch das Gefühl der Autonomie und der Selbstwirksamkeit ganz wichtig. Niemand mag wirklich fremdbestimmt sein. Das ist ganz interessant. Wir sind ja soziale Wesen und alle kollektiv und wir laufen auch gerne, also als Menschen ganz normal, auch mal der Masse nach. Ja? Das hat einfach damit zu tun mit dem Herdentrieb, den wir ja alle auch in uns noch haben. Aber trotzdem wollen wir alle das Leben mitgestalten und Einfluss haben. Und das bedeutet, Entscheidungen treffen dürfen, Einfluss auf den eigenen Alltag haben, erleben, mein Handeln macht einen Unterschied. Dieses Erleben sorgt für Lebensqualität. Auch kleine Wahlmöglichkeiten, also zum Beispiel, was die Zeit betrifft, also ich kann mir die Zeit einteilen, gibt Glücksgefühl, Tempo oder Prioritäten erhöhen messbar die Lebensqualität, wenn ich mir die selbst schaffen kann. Natürlich ist es im Angestelltenverhältnis oder in einer Familie mit vielen Mitgliedern auch immer begrenzt, aber schaut immer, wo kann ich selber gestalten, ja, weil das einfach mit der Lebensqualität zu tun hat. Wo ich mich nur als Opfer der Umstände fühle, geht Lebensqualität verloren. Das ist einfach so mal dieser Grundsatz, ja. Sich eine Freiheit nehmen, wenn ich nur sage, ich gehe Mittwochabend um 19 Uhr gehe ich zum Tischtennis, jetzt mal als banales Beispiel, dann ist das eine Entscheidung, die ich selber treffen kann, selbst wenn ich jetzt vielleicht einen Job habe, wo ich von Uhrzeit X bis Y einfach da sein muss und da nicht viel entscheiden kann. Aber dann wäre es wichtig, irgendwie so Punkte zu haben, zu sagen, und am Samstag mache ich das und das. Also sich die Freiheit, einfach eine Freiheit zu nehmen, etwas zu gestalten. Ja, und was auch noch aus der Wissenschaft herauskommt, ist nicht die Abwesenheit von Problemen, sondern die Fähigkeit, mit Emotionen umzugehen, ist entscheidend. Also, das bedeutet die Akzeptanz unangenehmer Gefühle, die Stressregulation, aber auch realistische Erwartungen an sich selbst. Man darf sich Ziele setzen, aber wenn man sich die zu hoch setzt und die nicht erreichen kann, entsteht auch Frust. Also, Resilienz bedeutet hier nicht Härte, sondern Flexibilität im Umgang mit Belastung. Und da gehört natürlich auch das Thema körperliche Gesundheit mit dazu und auch Energie. Denn die Gesundheit wirkt oft indirekt, aber doch sehr stark. Bewegung, Schlaf, Ernährung beeinflussen Stimmung, Kognition und Stressverarbeitung. Chronische Erschöpfung senkt Lebensqualität unabhängig von äußeren Erfolgen. Und die Energie ist die Währung, mit der Lebensqualität eben bezahlt wird. Also, was natürlich auch noch dazu kommt, diese finanzielle Sicherheit. Also nicht der maximale Wohlstand, Manuel hat es vorher schon richtig gesagt, wir steigern die Lebensqualität irgendwann nicht mehr. Also wenn ich jetzt 5 Milliarden habe und ich habe dann vielleicht ein Jahr später 7 Milliarden, dann wird sich meine Lebensqualität da nicht mehr gesteigert haben. Das ist einfach irrational quasi für unsere Lebensqualität. Das ist nur noch minimal dann möglich, umso mehr Geld oder Besitz es eben geht. Ja, wenn ich aber, sagen wir mal, von 400 Euro im Monat leben muss und kann das steigern auf 2000 Euro als Beispiel, dann wird das auch meine Lebensqualität nachhaltig beeinflussen, aber nicht mehr ab einem bestimmten Bereich des Reichtums. Da verändert sich dann nichts mehr und das wird schon deutlich vor 5 Milliarden der Fall sein, dass sich die Lebensqualität nicht mehr steigert. So, also, wichtiger als Einkommen ist Planbarkeit und Absicherung und natürlich die Freiheit von existenzieller Angst. Sicherheit macht zufrieden, Luxus kaum. Realistische Erwartungen, haben wir schon gesagt, ist wichtig, keine dauerhaften sozialen Vergleiche, nicht die perfektionistischen Ideale oder unrealistische Selbstansprüche, denn die machen einfach zu viel kaputt. Zufriedenheit entsteht eben weniger durch mehr haben und ja, mehr dadurch, dass man eben weniger inneren Druck hat. Die sogenannte Kohärenz ist wichtig. Also die Kohärenz bedeutet, das Leben muss sich stimmig anfühlen. Ein zentrales Konzept der Forschung ist das Gefühl von Verstehbarkeit. Also ich begreife mein Leben. Handhabbarkeit, ich komme damit zurecht und Sinnhaftigkeit. Es ist mir nicht egal. Lebensqualität ist hoch, wenn das eigene Leben innerlich zusammenpasst. Und auch ein wissenschaftlich gut belegter Merksatz wäre hier zu nennen: Lebensqualität steigt nicht primär durch äußere Optimierung, sondern durch innere Passung. Oder anders gesagt, ein gutes Leben ist weniger eine Frage von mehr, sondern eher eine Frage nach Stimmiger. Also strebt wieder mehr nach Stimmigkeit in eurem Leben. Ja, und da wollen wir uns noch mal genauer anschauen, was denn das Thema Sport und Gesundheit mit Lebensqualität zu tun hat, mein lieber Manuel.
Ja, das ist die große Frage. Was spielt Sport eigentlich für eine Rolle? Und man kann sagen, für die Gesundheit natürlich eine zentrale Rolle, aber das wird sehr oft missverstanden als Rolle für die Lebensqualitäten. Die Wissenschaft ist hier sehr, sehr eindeutig, denn nicht nur die Spitzenleistung, die ist für uns wichtig, um Lebensqualität zu haben, sondern eigentlich viel mehr unsere körperliche Funktionsfähigkeit, unsere Energie und unser Wohlbefinden. Und wir schauen uns das Ganze mal an auf 4 Ebenen, wie Gesundheit und Sport hier unsere Lebensqualität anhebeln kann im Positiven. Also Gesundheit als Fundament der Lebensqualität, da sagt die Forschung ganz klar, gute körperliche und psychische Gesundheit sind Grundvoraussetzungen, um Lebensqualität überhaupt erleben zu können. Und die Gesundheit, die wirkt oft unsichtbar. Man merkt sie vor allem dann, wenn sie fehlt. Und das ist sehr interessant, aber das ist eine Art wie ein Grundbedürfnis, so wie Strom oder Wasser, dass man sich derer gar nicht mehr bewusst ist, dass man schmerzfrei und stark durchs Leben geht. Und Gesundheit, die macht natürlich nicht automatisch glücklich. Wie gesagt, das ist für uns etwas, was im Hintergrund läuft, was wir als Grundbedürfnis wahrnehmen. Aber genau, der andere Punkt ist halt interessant. Krankheit macht es schwer, zufrieden zu sein. Ich glaube und davon bin ich auch überzeugt, dass jeder, der mal schwer krank war und wieder gesund geworden ist, Gesundheit tatsächlich als tolles, großes Gut sieht. Oder jemand, der andere Menschen kennt, die an schweren Krankheiten leiden. Dann kann man sehen, dass Sport schon als Hebel genutzt werden kann. Positive Wirkung von Bewegung, also regelmäßige körperliche Aktivität verbessert nachweislich die Stimmung und die Stressregulation, die Schlafqualität, auch den Selbstwert und das Körpergefühl, die Konzentration und geistige Klarheit sowie die soziale Einbindung, wenn man jetzt zum Beispiel in einem Verein gemeinsam trainiert. Wichtig ist hierbei, dass es um moderate und regelmäßige Bewegung geht und nicht um intensiven, unregelmäßigen Sport, weil die Regelmäßigkeit, die wirkt sich sehr stark auf die Lebensqualität aus. Die psychischen Effekte sind oft sogar noch wichtiger als die körperlichen, denn Sport beeinflusst Lebensqualität nicht nur mechanisch, sondern auch noch psychologisch, denn das Gefühl von Selbstwirksamkeit, ich kann etwas für mich tun, das treibt natürlich die Lebensqualität voran. Auch die Unterbrechung von Grübelschleifen, die Regulation von Angst und Anspannung und auch der Aufbau von Routinen und Struktur. Denn da kann man sagen, haben viele Menschen berichtet, ich bewege mich nicht, weil ich mich gut fühle, sondern ich fühle mich gut, weil ich mich bewege. Ein sehr, sehr interessanter Satz. Und viertens ist natürlich der Punkt der Energie. Das ist also absolut unterschätzt, aber Lebensqualität hängt halt sehr stark davon ab, wie viel Energie man im Alltag hat, wie schnell man sich dann auch wieder erholt und wie belastbar man sich selbst erlebt. Sport und Gesundheit beeinflussen also genau das, diese innere Stressresistenz, geringere Erschöpfung und auch eine höhere Alltagsfreude. Und hier zu einer Metapher kann man sagen, Energie ist die Brücke zwischen Gesundheit und Lebensqualität. So, und da kommen wir auch mal zu den negativen Auswirkungen, wann Sport und Gesundheitsstreben die Lebensqualität sogar senken. Und das ist das zwanghafte Training, also wenn man sich wirklich dazu zwingt zu trainieren und keine Freude dran hat. Die Selbstabwertung bei Pausen, also wenn man einfach mal nach 10 Kilometer Laufen müde wird, dass man dann eine Pause macht, dass man sich dafür selbst negativ bewertet. Die Körperoptimierung aus Druck oder Vergleich und das Ignorieren von Erschöpfung und Schmerzen. Dieses Gesundheitsverhalten ist gefährlich, deswegen kann man sagen, Gesundheitsverhalten steigert Lebensqualität nur dann, wenn es unterstützt, nicht wenn es antreibt oder kontrolliert. Und was wirklich zählt, jetzt kommt der wissenschaftliche Kern. Die größten Effekte auf Lebensqualität, die entstehen durch Bewegung, die Spaß macht, durch realistische Ziele, Regelmäßigkeit statt Intensität, Integration in den Alltag und eine freundliche Haltung zum eigenen Körper. Und hier kann man sagen, die Konsistenz, also die Regelmäßigkeit, schlägt Perfektion. Und ein ganz wichtiger Leitsatz, Sport ist kein Pflichtprogramm für ein gutes Leben, sondern ein Werkzeug, um es besser erleben zu können. Und da kann man sich natürlich selber konkret nochmal fragen, welche Art von Bewegung würde dir gut tun? Wie kann man Sport ohne Druck in den Alltag integrieren? Oder wie kann man nach Erschöpfung, Krankheit oder auch Motivationstiefs wieder einsteigen? Das sind die Fragen, die man sich natürlich stellt. Und gibt es noch einen Rat zum Thema Lebensqualität? Und ja, einen ganz wichtigen abschließenden Rat, den haben wir natürlich noch im Petto. Und der zieht sich quer durch Forschung, Ernährung und gesunden Menschenverstand. Und da ist der wichtigste Rat, gestalte dein Leben nicht danach, wie es aussehen soll, sondern danach, wie es sich für dich anfühlt. Lebensqualität entsteht nämlich selten durch Optimierung, Status oder richtiges Leben, sondern durch Stimmigkeit. Und drei einfache Leitfragen für den Alltag sind: Gibt mir das Energie oder nimmt es mir Energie? Also wenn du jetzt einen Punkt hast, der im Leben auftaucht, also eine Entscheidung, also gibt dir das Energie oder nimmt dir das Energie? Bringt mich das weiter zu dem Leben, das ich führen möchte, oder weiter davon weg? Und würde ich mir selbst das Gleiche raten, wenn ich ein guter Freund wäre? Diese Fragen, die sind erstaunlich ähnlich, aber was viele im Rückblick bereuen und was nicht, das ist vielleicht auch nochmal wichtig zu sehen, denn viele Menschen bereuen selten, dass sie zu wenig Perfektion, zu wenig Leistung oder zu wenig Anpassung hatten. Sie bereuen aber viel eher, dass sie zu lange gegen sich selbst gelebt haben, Warnsignale ignoriert haben und wichtige Beziehungen und Bedürfnisse aufgeschoben haben. Denn Lebensqualität ist kein Luxusproblem, sondern Selbstfürsorge mit Weitblick. Und ein realistischer und freundlicher Maßstab, der sagt uns, dass ein gutes Leben nicht bedeutet, immer glücklich zu sein, alles im Griff zu haben oder frei von Problemen zu sein, sondern mit sich selbst respektvoll umzugehen, Belastung und Freude Platz zu gestalten und sich im eigenen Leben zu Hause fühlen. So, das sind die wichtigen Punkte. Und ich glaube, das kann man noch ganz gut mitnehmen. Ein ganz wichtiger Satz. Nimm dein Leben ernst, aber dich selbst nicht zu hart. Also nimm dein Leben ernst, aber dich selbst nicht zu hart. Das ist vielleicht am Ende des Tages ganz wichtig. Und ich meine, wir wichen uns ja alle dabei, dass wir nicht immer gut mit uns umgehen. Und das sehe ich ja selbst in mir. Ich glaube, das sieht auch jeder an sich selber, dass man, wenn man zu viel Perfektion in den Tag legt, oft das Problem hat, dass man am Ende sich nicht an irgendwelche wirklich glücklichen Erfolge erinnern kann, weil diese Erfolge, die man in Perfektion gemacht hat, nicht unbedingt das sind, was das Leben wirklich ausmacht. Wir sind ja Menschen, gerade weil wir fehlbar sind. Und wir alle sind unterschiedlich. Kein Mensch ist perfekt. Also ist Perfektion sicherlich auch etwas, was schön sich anfühlt, danach zu streben, aber am Ende bringt es uns keine Lebensqualität. Für jeden ist es anders. Mir zum Beispiel Lebensqualität bringt, ist mehr Sport zu treiben, mehr rauszugehen, in die Natur zu geben. Das bringt mir Lebensqualität. Kann aber für jemand anderen, der bestimmte Erfahrungen der Einsamkeit vielleicht nicht überarbeitet hat, bedrohlich wirken. Wenn man also alleine unterwegs ist im Wald oder zu viel Natur um sich herum hat, keine Menschen. Da hat jeder so seine eigene Philosophie, aber ich sage es immer wieder, Emotion comes from motion, ein ganz toller Spruch, der absolut wahr ist, also Emotionen kommen durch Bewegung und wenn man keine Emotionen mehr spürt, dann geht man sehr schnell in Richtung Depression und das ist ganz wichtig, also wir brauchen Bewegung. Egal in welcher Form, auch wenn man selbst vielleicht nicht gesund ist und sich nicht viel draußen in der Natur bewegen kann, dann brauchen wir Bewegung für den Kopf. Also alles, was uns aus Routinen rausholt, das steigert ganz klar unsere Lebensqualität. Also Routinen sind immer schon der Killer von Lebensqualität gewesen. Und wenn man an eine Gabelung kommt in seinem Leben, wo man eine Entscheidung treffen muss, da hat man eine Entscheidung, der eine Weg ist leichter, der andere ist schwerer, dann bringt die Erfüllung tatsächlich der schwereren Entscheidung mehr Lebensqualität. Das ist wirklich wahr. Denn der leichte Weg, der wird nie in deinem Leben etwas groß verändern. Also wenn du eine Entscheidung treffen sollst zwischen A oder B, dann nimm immer die Möglichkeit, die sich für dich komplizierter anfühlt, die sich für dich nicht gut in dem Sinne anfühlt, dass du das Gefühl hast, boah, wie soll ich das machen? Ich habe keine Ahnung, wie ich das hinkriege. Ja, so leben wir unser Leben. Es ist sicherlich alles ein bisschen anstrengend, sich darüber Gedanken zu machen, aber es ist ja auch gut. Du hörst diesen Podcast, das heißt, du beschäftigst dich mit Transformation, mit Lebenswandel. Das ist schon mal der erste wichtige Schritt, sich überhaupt darüber Gedanken zu machen und überhaupt mit solchen Themen zu befassen. Denn das machen viele Menschen nicht. Viele leben nur auf Autopilot und sind überhaupt nicht daran interessiert, ihr eigenes Leben in eine doch gute und fürsorgliche Hand zu geben. Und das machst du schon. Und deswegen kann ich dich weiterhin ermuntern und ermutigen, auf diesem Weg dabei zu bleiben. Also nicht nur diese Worte als Worte aufzunehmen, obwohl das schon mal der erste wichtige Schritt ist, sondern auch zu überlegen, am morgigen Tag oder vielleicht sogar noch heute, was kann man Positives verändern, um sein Leben ein bisschen mehr Würze zu verleihen. Ja, Würze, die haben wir auch in unseren Podcast-Themen. Falls du ein Thema hast, wo du sagst, Mensch, das möchte ich unbedingt mal hier haben, dann entweder, wenn du die Möglichkeit hast, hier jetzt in die Kommentare ein Thema reinschreiben oder uns eine E-Mail schicken an info@wegweiser-podcast.de, info@wegweiser-podcast.de. Und damit verabschiede ich mich hier aus Berlin und sage auch Tschüss nach Stuttgart.
Danke, danke. Viele Grüße. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Das war Wegweiser, der Podcast für moderne Spiritualität. Von Alexander Palke und Manuel Möbius. Freu dich auf eine neue Folge nächsten Mittwoch.